Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Für 19 Menschen in Brandenburg war das heute wahrscheinlich einer der schlimmsten Tage ihres Lebens. Sie waren am Vormittag in einem Bus auf der A13 unterwegs, als das Fahrzeug Höhe Krausnitzerberger Ost von der Straße abkam, in die Leitplanke fuhr und umstürzte. Alle 17 Fahrgäste und die zwei Busfahrer wurden verletzt. Die Reisenden kommen aus Israel, Schweden, Deutschland und Serbien. Unsere Reporterin Marie Stumpf war an der Unfallstelle und hat mit den Einsatzkräften gesprochen.
Nach Informationen der Polizei war der Reisebus eines deutschen Unternehmens auf dem Weg von Belgrad nach Stockholm, als er auf dem Weg auf den Parkplatz in die Leitplanke gefahren war. Ralf Meyer von der Polizeidirektion Süd zum Unfallhergang.
Gegen 9.48 Uhr haben wir die Meldung bekommen von diesem schweren Verkehrsunfall hier im Bereich der Krosnicker Berge. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand ist es so, dass aus bislang unbekannter Ursache dieses Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und nach ungefähr 50 Metern dann stecken blieb und umfiel.
19 Menschen hatten in dem Bus gesessen, im Alter zwischen 21 und 64 Jahren, unter ihnen auch Deutsche. Verletzt sind alle von ihnen, 9 besonders schwer. Sie alle wurden in Krankenhäuser in Berlin und Cottbus gebracht. Zwischenzeitlich waren auch Einheiten des Katastrophenschutzes vor Ort. Insgesamt waren 85 Einsatzwagen der Polizei und Rettungsdienst bei dem Unfall im Einsatz, auch weil die Autobahn 13 zwischen Rietz-Neuendorf-Starkow und Freiwalde zeitweise komplett gesperrt werden musste, so Ralf Meyer von der Polizei.
Allerdings hat sich das dann auf mindestens 5, 6, 7 Kilometer zurückgestaut, ist ganz klar. Die Verkehrsteilnehmer, die mussten wirklich viel, viel Geduld aufbringen, weil gute 3 Stunden mussten sie warten, ehe sie die Fahrt fortsetzen konnten.
Inzwischen ist die Autobahn wieder freigegeben. Nun wird ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.
RBB-Reporterin Marie Stumpf über den schweren Busunfall auf der A13. Ab Sonntag sind nun also die neuen Einreiseregeln für Urlaubsrückkehrer und alle anderen Einreisenden in Kraft. Danach gilt, alle, die nach Deutschland wollen, müssen vollständig geimpft sein oder einen negativen Corona-Test vorweisen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob man per Flugzeug, Auto oder Zug unterwegs war. Für Reisende aus Gebieten mit besonders hoher Inzidenz oder mit bekannten Virusvarianten gelten außerdem neue Quarantänebestimmungen. Wie die neuen Auflagen von der Reisebranche bewertet werden, hat unsere Reporterin Lisa Steger in Potsdam erfragt.
Normalbetrieb herrscht im Potsdamer Reisebüro Atlas Touring. Keine Stornierungen wegen der Testpflicht. Die meisten Kunden, heißt es dort, sind schon vollständig geimpft. Familien mit noch nicht immunisierten Kindern hätten sowieso in Deutschland gebucht. So ist es auch beim Travel Point Potsdam. Doch andere Touristiker haben zu kämpfen. Von zahlreichen Stornierungen wegen der Testpflicht berichtet ein Reisebüroinhaber aus Potsdam-West. Für ihn bedeutet das keine Provision, denn die bekommt er nur, wenn die Reise auch stattfindet. Von einem Rumgeeier der Regierung bei Corona spricht der Unternehmer. Er hat die Konsequenzen gezogen, fährt Krankentransporte und öffnet das Reisebüro nur noch einmal in der Woche. Vor dem Mikrofon will sich niemand äußern. Keine Zeit, zu viele Kundenanrufe. Anwalt Oliver Grebe, Spezialist für Reiserecht, erwartet viele Stornierungen wegen der Testpflicht. Bezahlen müssen die Kunden selbst, so Grebe.
Irgendwelche Maßnahmen, die zum Beispiel von Regierungen beschlossen werden, sei es jetzt Einreisemaßnahmen von ausländischen Regierungen oder auch die Einreisemaßnahmen, die jetzt anscheinend hier ab Sonntag gelten, sind halt keine außergewöhnlichen Umstände, weil der Reiseveranstalter dafür gar nichts kann.
Der Veranstalter muss die Stornokosten nur übernehmen, wenn die Reise wegen höherer Gewalt nicht möglich ist. Bei einer Naturkatastrophe oder einem plötzlichen Seuchenausbruch etwa.
All die Sachen, wo nach der Buchung quasi eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt rausgegeben wird. Da darf man nicht hinreisen, weil es zu gefährlich ist. Das ist tatsächlich auch nach der aktuellen Rechtsprechung ein Grund, vom Vertrag zurückzutreten.
Immer neue Unsicherheiten wegen Corona. Die Reisebranche erwartet in diesem Jahr nur halb so viel Umsatz wie vor der Krise, sagt Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband. Eine Pleitewelle gibt es aber noch nicht. Grund sind die Staatshilfen.
Sie sind jetzt bis Ende September verlängert worden. Wir plädieren dafür und fordern das auch, dass diese Überbrückungshilfen und weiteren Zuschüsse auch bis Ende des Jahres mindestens noch weitergezahlt werden. Fernreisen sind nur sehr schwer möglich und auch in Europa steht halt noch nicht das gesamte Angebot wieder zur Verfügung.
Sagt Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband im Beitrag von RBB-Reporterin Lisa Steger. Den geringsten Aufwand beim Reisen gibt es bekanntermaßen für vollständig Geimpfte, denn das ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen der beste Schutz vor einer schweren Covid-Erkrankung. In Berlin und Brandenburg sind allerdings noch nicht mal die Hälfte aller Menschen komplett geschützt. Um möglichst viele Ungeimpfte doch noch zur Impfung zu bewegen, hat in Brandenburg die Landesregierung eine weitere Werbekampagne gestartet. Am Wochenende übernehmen außerdem die Kommunen fast alle Impfzentren von der Kassenärztlichen Vereinigung. Kann das also doch noch was werden mit dem Impfturbo? Landespolitikreporterin Amelie Ernst bringt uns auf den neuesten Stand.
Slogans wie Grillfest statt Schnelltest, Lagerfeuer statt Infektionsherd und Verwandte statt Mutante hat die Brandenburger Landesregierung auf Plakate drucken lassen. Daneben fröhliche Menschen, die gemeinsam feiern, ohne Maske.
Wir werden die an bestimmte Orte hängen, wir werden die dann aber allen Interessierten zur Verfügung stellen. Und natürlich, Plakate sprechen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe an. Wir werden über Online-Medien, über Radiospots versuchen, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, um die Kampagne des Bundes zu ergänzen.
Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft hofft auch, dass sich Interessierte die Plakatmotive herunterladen und in ihrem Umfeld aufhängen. Und auch mit Internetspots will man jetzt die erreichen, für die es bisher Wichtigeres gab als die Corona-Impfung.
Also ich habe mich impfen lassen, weil ich das Ende der Pandemie herbeisehne.
Einfach weil man sich damit schützt und andere schützt und einfach wieder ein normales Leben führen kann.
Wir in der Praxis impfen Brandenburg, weil es unser Weg aus dieser Pandemie ist.
Von einem Impfzwang, in welcher Form auch immer, hält die Landesregierung nichts. Ähnlich wie Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert. Ihm gehe es vor allem um Solidarität, sagt Schubert bei der offiziellen Übergabe des Potsdamer Impfzentrums an die Stadt.
Die Diskussion wird ja meistens immer aus der Ich-Perspektive geführt. Ich will mich nicht impfen lassen, weil ich nicht weiß, ob dieses oder jenes. Was das mit dem Rest der Gesellschaft macht, was das mit Freunden, Familie, Kindern macht, scheint bei dem einen oder anderen in der Betrachtung eine untergeordnete Rolle zu spielen. Und das ist das, was mir bei der Frage von Entsolidarisierung in der Gesellschaft große Sorgen macht.
Auch Potsdam plant nun mehr niederschwellige Angebote, mehr Impfen vor Ort. Deshalb bleibt auch das Potsdamer Impfzentrum in der Metropolishalle bestehen. Hier, wie auch im Klinikum Ernst von Bergmann, gibt es die Möglichkeit, sich spontan und ohne Termin impfen zu lassen. Und auch die Angebote für Jugendliche würden nach und nach erweitert, so Schubert.
Ich weiß, dass zum Beispiel die Kollegen des Klinikums Ernst von Bergmann auch jetzt schon sehr offensiv anbieten, zu sagen, wer ein Kind impfen will, bitte schön, dort gibt es Möglichkeiten und Wege. Nicht umsonst die Tage, wo man auch hingehen kann. Wir müssen nicht überall in jedem Impfzentrum anbieten, aber da konkret haben wir die Möglichkeit, das Angebot zu machen.
Die Brandenburger Impfzentren, für die ab dem Wochenende vollständig die Kommunen zuständig sind, arbeiten vorerst weiter wie bisher. Auch die Terminbuchung online oder über die Hotline bleibt gleich. Wegen der gesunkenen Nachfrage würden allerdings die Teams verkleinert, so auch in Potsdam, sagt Marie-Christine Lux vom Deutschen Roten Kreuz.
Für die Menschen vor Ort, die sich hier impfen lassen möchten, ändert sich gar nichts mit der neuen Trägerschaft. Die Abläufe bleiben absolut die gleichen. Das Einzige, was sich ändert, sind die Zahl der Impfstraßen, die geöffnet sind. Bisher hatten wir bis zu 12 Impfstraßen. Die Kapazität wird reduziert auf bis zu 6 Impfstraßen. Und die sind eben auch geöffnet, sofern sich genug Menschen eben auch für ein Impfangebot entscheiden.
Bis zum 30. September sollen die verbliebenen 9 Brandenburger Impfzentren weiter betrieben werden. Gut möglich, dass dann komplett die Hausärzte das Impfen übernehmen.
Informationen zur Zukunft der Impfkampagne in Brandenburg waren das von unserer Reporterin Amelie Ernst. Und auch wenn die Politik Druck macht für Kinder, gibt es von der Ständigen Impfkommission weiterhin keine allgemeine Impfempfehlung. Für die Schulen heißt das, nach den Ferien gilt erstmal weiter die Maskenpflicht und die Zahl der Corona-Tests soll in Berlin weiter steigen. So hat das Bildungssenatorin Sandra Scheres mitgeteilt. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller hat die Details.
An allen Schulen, auch den Grundschulen, muss in den ersten beiden Wochen in geschlossenen Räumen immer eine Maske getragen werden. Je nach Infektionslage, eventuell auch länger. Tests sollen zunächst 3-mal pro Woche stattfinden, und zwar nicht nur in der ersten Woche nach den Ferien, wie bisher geplant, sondern in den ersten 3 Wochen. Klar ist, dass es sich bei den Tests weiterhin um Antigen-Schnelltests handeln wird, nicht um die zuverlässigeren Lolli-Tests mit PCR-Nachweis. Diese werden in Berlin zwar gerade in einem Pilotprojekt ausprobiert, aber Senatorin Scheres ist skeptisch, was einen großflächigen Einsatz angeht. Denn die Testergebnisse brauchen länger und sie zweifelt, ob es genügend Laborkapazitäten gibt.
Der Beitrag von Sabine Müller. Die Schweinepest ASP breitet sich in Brandenburg weiter aus. Auch Hausschweinbestände sind inzwischen betroffen und deshalb haben sich heute in Potsdam Landesagrarminister Vogel und Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums mit Schweinezüchtern getroffen. Die zeigten sich nach dem Treffen aber enttäuscht. Bei den wirklichen Problemen habe es keine Ergebnisse gegeben, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes Wentorf. So sei der Verkauf der Tiere aus Schutzzonen weiterhin nicht möglich. Er rechne damit, dass in den nächsten Wochen weitere Schweinehalter aufgeben werden, sagte Wentorf. Für viele geht's schon jetzt um die Existenz, weiß RBB-Reporter Robert Schwarz.
Auf dem Jahnsfelder Landhof hält Biobauer Frank Prochnow rund 250 Schweine. Seit 30 Jahren betreibt er das Areal bei Müncheberg. Die Schweinepest stellt ihn vor echte Probleme. Seine Tiere stehen seit März ohne Auslauf in den Ställen.
Wir wollen die Schweine rauslassen, weil ich sehe, die leiden ganz einfach. Und meinen Kunden gegenüber kann ich das auch nicht vertreten. Wir laufen die Gefahr, dass wir einen Biostatus verlieren. Wenn wir die Schweineproduktion generell in unserem Unternehmen verlieren würden, sag mal, sind wir letzten Endes auch existenzgefährdet.
Deshalb hat Prochnow vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt, auch wenn er seine Chancen gering einschätzt. Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Hof seien so hoch, dass die Tierseuche selbst bei einem ASP-Fall nicht von seinem Hof aus verbreitet wird, sagt Prochnow.
Wir machen das freiwillige Schweinepestmonitoring mit. Und wenn wir befallen werden sollten, wäre das echt nur auf unserem Jansfelder Betrieb offen. Und dann könnte man noch hier, sag mal, aus meiner Sicht dann reagieren. Dann könnte man, sag mal, dann die Bestände immer noch keulen, schlimmstenfalls.
5 Kilometer weiter betreibt Lutz Lehmann einen Landschlachthof. Er ist von Ökobauern wie Frank Prochnow abhängig. Sollten diese ihre Existenz verlieren, steht auch Lehmann vor dem Aus. Seiner Meinung nach hätte die Regierung früher auf die Schweinepest reagieren müssen.
Das ist ja über Jahre immer dichter gekommen und hätte EU-weit schon bekämpft werden müssen. Hier wird gewartet, bis es von Polen hier rüberschwappt und dann stehen alle da und wundern sich. Und dann wird da so ein kleiner Zaun gebaut, der überhaupt nichts auffällt.
Doch auch größere Zäune konnten die Tierseuche nicht eindämmen. Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter, IGS, fordert für Brandenburg jetzt auch den Einsatz von Jägern aus anderen Bundesländern, um Wildschweine zu eliminieren. Sollte ASP sich weiter ausbreiten, sei die ganze Branche bedroht. Ob Biobauer oder konventioneller Landwirt, sagt Frank Tiggemann, selber ein konventioneller Landwirt. Er hält 1.800 Sauen im Oderbruch. Seit seine Region ASP-Gebiet ist, sei es immer schwieriger, Abnehmer für die Tiere zu finden.
Der Beitrag von Robert Schwarz und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Matthias Wetzel.
Inforadio Podcast.